Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Rückschläge im Aufbruch. Wir rekapitulieren mal ganz kurz die Ereignisse, die wir vorletzte Woche gehört haben. Das Volk der Juden durfte nach jahrzehntelanger Gefangenschaft in Babylon, in einem fernen Land, zurück nach Israel. Und sie waren voller Freude, voller Energie, voller Power, voller Begeisterung und Erwartung, was sie jetzt dort erwarten wird. Und sie haben gelernt, sie haben aus ihrer Geschichte gelernt, dass es so nicht weitergeht. Ja, sie wussten, ihre Vorfahren haben nicht immer richtig gehandelt. Sie haben den Bund mit Gott verlassen. Sie sind auf Abwegen unterwegs gewesen und jetzt haben sie die Früchte ihrer Abgötterei geerntet. Sie saßen im Exil in Babylon fest. Und dann kommen sie auf einmal wie durch Wunderhand, ein Eingreifen Gottes, nach Israel zurück und beginnen alles neu. Sie haben große Vorsätze. Diesmal machen wir es anders. Diesmal machen wir es richtig. Und wir fangen da an, wo wir beim letzten Mal eben nicht aufgehört haben, sondern wir fangen bei Gott selber an. Wir stellen ihn ins Zentrum. Zuallererst, wenn wir kommen, werden wir uns um das Heiligtum kümmern. Wir werden den Altar aufbauen, damit wir Gott danken können für all das, was er für uns getan hat. Und damit nicht genug. Wir werden einen Tempel wieder aufbauen, der da niederlag und zerstört worden ist. Und mit einem großen Fest, mit einer großen Zeremonie, feiert das Volk der Juden die Grundsteinlegung des Tempels. Ende gut, alles gut, könnte man fast meinen. Man fieberte so mit, also wenn man das liest, dann fiebert man mit und denkt, jawohl, sie haben es begriffen, ist so wie wenn man seiner Tochter oder seinen Söhnen was beibringt in der Schule. Beim letzten Mal war es eine 6 und jetzt, ja, es ist eine 2. Super. Aber es kommt so anders. Es kommt so ganz anders. Es kommt der Rückschlag. Ein fieser Rückschlag, den sie ehrlich gesagt selber gar nicht zu verschulden haben. Es sind da fremde Menschen in Israel, Menschen, die sie so nicht bestellt hatten. Aber hören wir doch einfach mal hinein, was dieses Volk auf einmal erfahren muss, mitten während sie in ihrer Bauphase stecken, die Steine aufeinander hiefen, passiert Esra 4, ab Vers 1 bis 5 lese ich. Die Zurückgekehrten führten die Bauarbeiten am Tempel für den Herrn, den Gott Israels, fort. Die Feinde der Stämme Juda und Benjamin hörten davon. Da kamen sie zu Serubabel, zu Jeschua und zu den Familienoberhäuptern. Sie sagten zu ihnen, lasst uns das Bauwerk doch gemeinsam errichten, denn wir verehren den gleichen Gott wie ihr. Auch wir bringen ihm Opfer dar, seit uns Asharadon, der König von Assyrien, hier angesiedelt hat. Doch Serubabel und Jeschua und die übrigen Familienoberhäupter Israels sagten zu ihnen, es steht euch nicht zu, zusammen mit uns den Tempel für unseren Gott zu bauen. Es ist allein unsere Sache, ihn für den Herrn, den Gott Israels, zu errichten. Das entspricht auch dem Befehl, den Kyros, der König von Persien, uns gegeben hat. Da unternahmen die Leute im Land alles, um das Volk Juda zu entmutigen. Sie konnten das Volk tatsächlich vom Bauen abschrecken. Sie bestachen sogar Ratgeber des Königs, damit die das Vorhaben verhinderten. Die Bauarbeiten wurden nicht fortgeführt, solange Kyros König von Persien war. Dabei blieb es auch, als Darius König von Persien wurde. Es kommt zum Konflikt mit den Bewohnern des Landes. Diese waren den Heimkehrern nicht wohlgesonnen und die Heimkehrer waren ihnen auch nicht so richtig wohlgesonnen. Es kommt zu Reibereien und in der Folge dessen erweisen sich die Bewohner als äußerst intrigant und fies und entmutigend. Und diese Wirkung dieser Entmutigung ist, finde ich, sehr zu vergleichen mit einem Ballon. Da kommen die Israeliten, die Juden, eben voller Begeisterung nach Hause, aufgeblasen mit Energie, mit Selbstvertrauen, mit Gottvertrauen. Alles ist im rechten Lot. Und dann kommt da nur so eine kleine Anfrage und so ein bisschen Entmutigung, vielleicht auch etwas mehr Entmutigung. Und nichts mehr ist da. Alles ist weg. Der Bau des Tempels wird eingestellt. Mit sofortiger Wirkung. Und wir sprechen hier nicht von 48 Stunden. Wir sprechen hier auch nicht von ein paar Tagen oder ein paar Wochen. Der Tempel steht über Jahre brach da. Alles angetankte Gottvertrauen, alle Neuausrichtung auf den Herrn, alle geistliche Leidenschaft für das Herz Gottes, von dem wir beim letzten Mal noch gehört haben, ist weg. Und wenn man dann den Text in Esra so liest, und auch später in Nehemia, wird es auch nochmal um Entmutigung gehen, da kann man fast meinen, dass sie sämtlichen Lebensmut verloren haben. Durchatmen. Wo und wann bist du das letzte Mal voller Begeisterung gestartet? Und hast dann vielleicht einen extremen Rückschlag in deinem Leben erlitten. Gar nicht, dass du den verschuldet hast. Das haben nicht die Juden verschuldet. Der kam von extern. Es kam wie eine Keule über sie und es hat Peng gemacht, wie bei dem Ballon. Wo hast du so einen Rückschlag erlitten, der dich entmutigt hat? So entmutigt hat, dass du vielleicht sogar deinen Glauben an den Nagel hängen wolltest oder es vielleicht sogar getan hast. Dass du sagst, das macht alles keinen Sinn. Mich im Reich Gottes einbringen, nee. Sämtliche Kraft ist dahin. Ich fühle mich wie gelähmt. Ich weiß vielleicht noch nicht mal mehr, ob es Gott gibt. Immer wenn ich in die Nähe von Gemeinde komme wegen mir oder in die Nähe einer Kirche, denke ich mir, ach nee, komm, zu viel Arbeit. Ich habe mich aufgerieben, bin verbrannt, habe Rückschläge erlitten, habe Verletzungen erlitten, die ich mir so gar nicht ausgesucht habe, die mich aber ereilt haben. Wo und wann bist du das letzte Mal voller Begeisterung gestartet und hast dann ein Rückschlag erlitten. was passiert infolgedessen? Was passiert als Folge des Rückschlags, der dich ereilt hat, der das Volk der Juden ereilt hat? Es ist der Rückzug. Sie ziehen sich zurück. Und zwar in erlernte Verhaltensmuster. Das ist übrigens etwas typisch Menschliches, nicht Männliches, sondern Menschliches. Man zieht sich in Verhaltensmuster zurück bei Gefahr, bei Bedrohungen, die man mal gelernt hat, die vielleicht eure Eltern euch beigebracht haben. Und so ist es beim Volk der Juden auch. Im Propheten Haggai, der zu der Zeit anfing zu predigen, als Esra dort, als das Buch Esra geschrieben worden ist, da heißt es: Wie könnt ihr in euren reich verzierten Häusern wohnen, während der Tempel noch in Trümmern liegt? Was machen sie? Sie kümmern sich nicht mehr um den Tempel, sondern sie machen genau das, was ihre Vorfahren auch gemacht haben. Sie kümmern sich nur noch um sich selbst. Sie versuchen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Denn am Haus des Herrn ist ja auch nicht viel zu holen. Werden einem ja ständig Knüppel zwischen die Beine geworfen, Stolpersteine gelegt. Dann kümmere ich mich halt jetzt um mich selbst. Ich muss sowieso mal darauf achten, dass meine Grenzen wieder stimmen. Und das können wir auch noch später machen. Jetzt ist erstmal, bin ich erstmal dran. So reagiert das Volk der Juden. Man könnte es fast meinen, als wäre es protektionistisches Verhalten. Bewahrendes, sicherndes Verhalten bei all den Unwägbarkeiten, die man sowieso gerade zu regeln und zu lösen hat. Es ist Rückzug aus allem. Und auch das kennen wir. Wo falle ich? Wo fällst du in alte Verhaltensweisen? Wo gehst du in die innere Immigration, die Passivität? Wo gewöhnst du dir eine Sprache der Resignation und Entmutigung an? Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gibt immer, man muss da nur Rückschlag oder die Macht der Entmutigung mal bei Google eingeben. Da kriegt man eine Menge Ideen, was Entmutigung für eine Macht hat, was das mit Menschen machen kann. Bei einem Unternehmensberater habe ich gefunden, der entmutigte Unternehmen und Menschen begleitet. Der sagt, sie gewöhnen sich in der Regel eine Sprache der Entmutigung an, eine Sprache des Abwinkens. Da will man was Neues starten, da will man helfen und dann hört man von der Belegschaft, ach naja, komm, wieder so einer, ach, das haben wir alles schon gehabt, ach, das funktioniert doch sowieso nicht, ach, es geht doch sowieso nur darum, dass wir unsere Arbeitsplätze hier sichern, ach, es ist doch alles schwierig, es ist doch alles frustrierend, ich will nicht mehr. Und ja, ich lasse mich auch mal krank schreiben. Und ich bin froh und ich habe ein Maßband, dass ich bald Rente habe. Ich schnibbel schon die Tage ab. Hauptsache, es ist bald vorbei. Und Hauptsache, ihr lasst mich zufrieden mit euren Veränderungen. Sprache der Entmutigung, der Resignation. Das Fatale, der Rückzug in die Immigration löst keine Probleme. Im schlimmsten Fall verschärft er sie nur. Denn, um es für das Volk Israel, für das Volk der Juden zu sagen, aus der Passivität wird kein Tempel gebaut. Der fällt nicht fertig vom Himmel. Da muss schon was passieren. Nur passiert leider nichts. Ich stelle fest, wenn ich mir so eine Sprache der Resignation angewöhne, und ich kenne sie sehr gut, passiert in der Regel nichts. Also was heißt, passiert in der Regel nichts? In der Regel passiert was, aber noch viel schlimmer. Es wird auf jeden Fall nicht besser dadurch, indem ich ständig abwinke und sage, das bringt alles nichts. Rückzug, schwierig. Deshalb kommen wir mal zum dritten Punkt. Die Rückkehr. Das Volk der Juden, das müssen wir vielleicht nochmal festhalten, steht ja wirklich mit leeren Händen da. Wir dürfen ja auch so einen Rückschlag nicht einfach abtun. Wir dürfen nicht so tun, als wäre das einfach nur ein Kinkerlitzchen. Wir haben es hier mit hochintriganten Geschichten zu tun. Wirklich mit entmutigenden Geschichten. Und da kam das Volk nicht so einfach raus. Und so ist es ja nun mal auch mit entmutigenden Geschichten. Hartmut hat es in der Moderation schon erwähnt. Ja, es ist ja nicht so, als hätten wir uns Corona ausgesucht, so nach dem Motto, wir brauchen mal ein bisschen Herausforderung, wir müssen mal ein bisschen aus unserer Komfortzone herauskommen, mal ein bisschen Muskeln trainieren, geistlich wie geistig, ja, haben wir uns nicht ausgesucht. Natürlich nicht. Und das hat sich auch das Volk der Juden nicht ausgesucht, nach dem Motto, wir suchen den Konflikt jetzt mal richtig dolle, damit wir uns neu formieren und dann Attacke vorwärts. Nein. Nein, das war schon schwierig. Und die Hände waren leer, genauso wie unsere Hände vielleicht auch leer sind, wie wir uns vielleicht auch in Gemeinde fühlen, dass unsere Hände leer sind nach anderthalb Jahren Pandemie und seltsamer Sitzordnung. Gott weiß um die Resignation. Und er schreitet ein. Zwei Propheten treten auf, zeitgleich. Haggai und Sacharja. Ihre Botschaft, eine unmissverständliche und absolut bildreiche, visionäre Ermutigung. Das ist unglaublich. Man muss sich diese beiden Propheten, genauso wie Esra und Nehemia, einfach mal zusammen durchlesen. Das ist das reinste Feuer, was dort diese beiden Männer versprühen. Unglaublich. Der eine pragmatisch glasklare Auftrag, der Haggai, mit deutlicher Auftragslage, und der Sacharja als einer, der in großen und breiten und tollen und farbenfrohen Bildern erzählen kann, wie der Tempel einmal aussehen wird. Unfassbar. Ich lese aus Haggai, damit ihr einen Eindruck bekommt, die Verse 4 bis 8 und 12 bis 13. Wie könnt ihr in euren reich verzierten Häusern wohnen, während der Tempel noch in Trümmern liegt? Jetzt aber spricht der Herr Zebaoth. Allein das finde ich spannend. Vorher haben alle anderen möglichen Menschen gesprochen, die das Volk der Juden wirklich gegeißelt haben und schwierig behandelt haben und entmutigt haben. Und jetzt kommt der Unterschied. Jetzt spricht nicht mehr diese Entmutigung, sondern jetzt spricht der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscher, der über all diesem steht. Überlegt doch einmal, wie es euch geht. Ihr sät viel, doch ihr erntet wenig. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, doch ihr werdet nicht betrunken. Ihr habt etwas anzuziehen, aber keinem wird warm. Und wer sich etwas Geld verdient, verdient es für einen löchrigen Beutel. Erinnert mich auch schwer an heute, aber egal. So spricht der Herr Zebaoth. Überlegt doch einmal, wie es euch geht. Jetzt geht hinauf ins Gebirge, holt Holz und baut den Tempel wieder auf. Daran werde ich Gefallen haben und damit ehrt ihr mich, spricht der Herr. Und weiter heißt es in Vers 12, sie hörten auf die Worte der Propheten Haggai, den der Herr ihr Gott geschickt hatte. Das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sagte Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch. Der Eigenname Gottes, ne? Jahwe. Ich bin mit euch. Ausspruch des Herrn. So begeisterte der Herr Zerubbabel, Jeschua und das übrige Volk für den Tempelbau. Und parallel dazu heißt es in Esra 6, Vers 14. So konnten die Ältesten der Juden den Bau gut weiterführen. Dabei wurden sie von den Propheten ermutigt, von Haggai und von Sacharja, dem Sohn des Iddo. Im Beisein der ermutigenden Propheten nehmen die Juden die Bauarbeiten wieder auf. Und wenn ich mir den Text so anschaue, so realisiere ich, es ist nicht nur die Botschaft, die die beiden im Gepäck haben, es ist die ganze Person. Diese ganze Erscheinung dieser beiden Propheten scheint einen Eindruck auf die Juden gemacht zu haben. Nicht nur das, was sie sagen, nicht nur die Bilder, nicht nur die Worte, die sie im Gepäck hatten, sondern einfach, dass diese Menschen da waren. Es ist ein ganz wichtiger Schlüsselmoment, den wir dabei beachten müssen und über den ich, meine ich, auch vor nicht allzu langer Zeit schon mal gepredigt habe. Das eine ist, dass sie mit leeren, das Volk der Juden mit leeren Händen dasteht. Das ist das eine, ja? Und jetzt kommt die Gnade der Ermutigung durch Gott. Aber es braucht einen ganz elementaren Punkt. Das ist in Haggai, Kapitel 1, der Vers 12. Wieder so ein kleines Wort, ne? Sie hörten. Sie hörten auf das, was die Propheten ihnen sagten. Sie kamen aus eigener Kraft dann nicht mehr raus. Jetzt kamen die Propheten mit unglaublich viel Ermutigung und Anweisung. Und jetzt ist es am Volk der Juden zu sagen, hören wir darauf. Oder verfallen wir in unsere resignative und passive Sprache nach dem Motto, ach, der Haggai, auch wieder so ein Spinner, ne? Auch wieder so ein Typ, der meint, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Komm, lass den machen, aber lass mich in Ruhe. Hätten sie machen können. Ich will mir gar nicht ausmalen, was das bedeutet hätte. Ich will es mir nicht ausmalen. Es ist eine Entscheidung, die das Volk treffen muss. Es ist nicht in Passivität. Also Gott fordert auch immer wieder heraus zu sagen, entscheide dich, in welche Richtung du gehen möchtest. Das ist immer wieder. Bist du für mich oder gegen mich? Und, darüber werden wir in den nächsten beiden Predigten noch ein bisschen was hören, es geht hier nicht nur um Lippenbekenntnis. Es geht hier nicht nur darum zu sagen, nee, ich glaube schon an Gott, aber trotzdem glaube ich nicht. Und trotzdem finde ich das alles irgendwie schwierig. Schwierig ist auch so ein schönes Wort, ne? Ich finde das immer alles schwierig. Das ist alles schwierig. Glaube ich und gehe auch die Schritte über mein Lippenbekenntnis hinaus oder lasse ich es? Es ist einfach, eine Hand zu heben, auch bei Abstimmungen eine Hand zu heben und zu sagen, nee, bin ich für. Ich erinnere nur an unsere Abstimmungen, die wir in der Mitgliederstunde haben. Nee, bin ich für, finde ich super, Attacke vorwärts. Ja, aber da gehört auch immer ein aktiver Schritt dazu, egal ob das deinen Geldbeutel betrifft, ob das deine Mitarbeit betrifft, etc. Das Volk der Juden hat angefangen zu arbeiten und nicht nur gesagt, jawohl, finden wir gut, Haggai, was du sagst, sondern sie haben ihre Werkzeuge wieder in die Hand genommen und haben den Bau Gottes weitergebaut. Sie kehren zurück zum Herz der Anbetung, könnte man sagen. Sie kehren zurück zum Herzen Gottes. Sie lassen ihre Häuser einfach mal so, wie sie sind und kümmern sich um das wirklich Wichtige. Kümmern wir uns um das wirklich Wichtige? Kümmern wir uns um das wirklich Wichtige in unserem Leben? Oder machen wir Dinge wichtig, die gar nicht so wichtig sind? Ich glaube, dieser Vers, wohnt ihr in getäfelten Häusern, der gilt uns genauso. Und wir können den weiter ausführen. Und Häuser, finde ich, ist in Wolfsburg ein tolles Thema. Kann man viel drüber predigen. Häuser betrifft uns alle, fast alle. Wir können das auch noch weitermachen. Reisen betrifft uns auch, fast alle. Ist alles wichtig. Ist immer alles sehr, sehr wichtig. Es ist klar, dass unsere Hände leer sind. Und die Frage ist, wollen wir unsere Hände füllen lassen? Ich möchte es zuspitzen mit der Frage, wer ist dein Prophet? Wer ist dein externer Berater, um es in einer modernen Sprache zu sagen? Von wem lässt du dir etwas sagen? Liebe Freunde, ich kenne so viele Menschen, die sich nichts sagen lassen. Das ist so tragisch. Das schmerzt mich. Es sind so viele Menschen, die immer meinen, sie wüssten alles und sie haben das Leben begriffen. Und dabei rauben sie sich so viel mit so einer Einstellung. Wer ist dein Berater? Wer ist dein Prophet? Und wer hat das Mandat, dir in dein Leben zu sprechen? Durch wen spricht Gott in dein Leben? Gott spricht durch die Propheten zum Volk. Vielleicht reicht es manchmal nicht, nur die Bibel zu lesen. Vielleicht ist das manchmal auch eine Ausrede. Ich lese doch die Bibel, da kann doch Gott durch mich reden. Da haben wir es schon, ne? Freudscher Versprecher. Da kann doch Gott reden. Wenn wir das Zeugnis der Bibel ernst nehmen, dann müssen wir ja auch mal realisieren, dass Gott sehr, sehr viel durch Menschen zu den Menschen spricht. Und sehr viel die Menschen gebraucht, um zu anderen Menschen zu reden. Wer erinnert dich an deinen Auftrag, den Gott dir gegeben hat? Hast du Gott jemals um einen Auftrag gefragt? Bist du bereit, so wie die Juden auch, zu hören auf das, was Gott dir sagen möchte? Ich finde es so ermutigend, wenn man das Ganze vom Ergebnis her sieht. Ich finde das so faszinierend. Wenn ich Leute berate und begleite, dann arbeite ich auch gerne so, auch vom Ende her Dinge zu betrachten. Und wir haben hier ein Ende, das äußerst schön ist. In Esra 6, 22 heißt es dann, fröhlich feierten sie 7 Tage lang das Fest der ungesäuerten Brote, denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht. Er hatte dafür gesorgt, dass der persische König ihrem Anliegen aufgeschlossen gegenüberstand. So unterstützte er sie bei den Bauarbeiten am Tempel, dem Haus für den Gott Israels. Ja, da kam nämlich was total Geniales, Tolles raus. Ein fertiger Tempel. Halleluja! Es hat sich alles gelohnt. Alle Veränderungen, alles anpacken, alles sich reaktivieren lassen, aller Stress, alle Täler. Es hat sich am Ende des Tages gelohnt. Und es wurde gefeiert mit einem gigantischen Fest. Ja, wir haben in der Gemeindeleitung auch schon gesagt, wir werden ein Fest feiern. Und wir haben es auch schon geplant für den Spätsommer, weil diese Corona-Zeit uns echt alles abverlangt hat. Und wir brauchen ein Fest, um Gott zu danken für alles das, was er auch gegeben hat. Wir werden dessen uns ja gar nicht manchmal bewusst. Wir haben viel Bewahrung erlebt. In sämtlicher Hinsicht. Und das muss man sich auch immer mal wieder vor Augen halten. Und ja, da darf man es auch ruhig mal ordentlich krachen lassen. Wir haben ja so eine preußische Verklemmtheit, die uns überhaupt nicht gut tut. Ja, wenn wir an Feste denken, dann denken wir an 2 Stunden Grillen nach dem Gottesdienst. Und dann ist es auch schon wieder genug. Ja, nicht zu viel feiern und ja, nicht zu viel Geld dafür ausgeben. Das steht uns nicht gut zu Buche. Das ist, um es mal, Entschuldigung zu sagen, völliger Blödsinn. Das ist kompletter Unsinn. Lasst uns das Geld dafür raushauen, ich sage es mal so ungeschützt. Lasst uns feiern, was das Zeug hält. Wenn wir das hier ernst nehmen, was da in dem Text steht, da haben wir in Richtung Feierkultur noch richtig Nachholbedarf. 7 Tage feiern. 7 Tage. Versus 2 Stunden Sommerfest. Ja, Prost Mahlzeit. Das ist kein Feiern. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Da können wir vom Volk Israel sehr, sehr, sehr viel lernen. Und nicht nur vom Volk Israel, sondern von Gott selbst, der das anordnet. Gott selbst ordnet Feiern an. Warum? Warum? Da habe ich schon mal drüber Gedanken gemacht, habe ich auch schon oft drüber gepredigt. Damit wir nicht vergessen, was der Herr uns Gutes getan hat. Damit wir nicht vergessen, dass er eingegriffen hat. Dass er Könige und Fürsten dieser Welt lenkt. Damit wir niemals vergessen, dass er es ist, der der Herr ist. Und wenn wir das feiern lassen, dann vergessen wir das. Und das fällt uns schwer auf die Füße, wenn wir in die nächste Krise stolpern. Feier deinen Tauftag. Feier deinen Hochzeitstag. Feier deinen Geburtstag. Feier deinen Bekehrungstag. Feier, dass Gott dir in deinem Leben begegnet ist. Denn damit preist und ehrst du Gott, der dir überhaupt Leben geschenkt hat. Wir halten fest, es gibt Rückschläge. Rückzug ist keine Option, sondern die Rückkehr zum Herzen Gottes, zum Herz der Anbetung. Das ist das Gebot der Stunde. Und daran wollen wir uns festhalten und daran wollen wir uns ausrichten. Amen.